Gut, fangen wir an mit der ersten Frage. Ich tue das jetzt ein bisschen rüber. Die ich hatte, wie haben Sie Nenkero kennengelernt?
Ja, das war reiner Zufall. Ich muss noch, bevor ich erzähle, wie ich ihn kennengelernt habe, Folgendes sagen. Ich war in Mexico City eingeladen, einmal 72 vom Goethe-Institut. Und ich war da, ich habe alle Komponisten, Musiker waren da, so aus Mexico City. Kein einziger hat über Nenkero mir ein Wort gesagt. Ich hatte keine Ahnung über seine Existenz. Dass dieser Mensch in dieser Stadt wohnend, von keinem der dort lebenden, führenden Komponisten, Dirigenten, Musiker einfach zur Kenntnis genommen wurde. Das finde ich nachträglich, nachdem ich seine Musik kenne. Es ist schon zu grotesk, um tragisch zu sein. Und ich verstehe, dass Nenkero ist eine Persönlichkeit von sehr großer Bescheidenheit und Introvertiertheit. Und er wurde nicht zur Kenntnis genommen. Dass ich auf seine Musik gekommen bin, war reiner Zufall. Es war im Februar des Jahres 1980, habe ich ganz zufällig einen Katalog gesehen oder ich habe es bekommen, vielleicht von der Akademie der Künste in Berlin. Das hatte mit Nenkero direkt nichts zu tun. Es war eine Ausstellung von mechanischen Musikinstrumenten. Und da war auch ein Player-Piano. Und dann als Beispiel für Musik für Player-Piano war eine Partiturseite abgedruckt. Also keine, nicht die Gestanz, also nicht keine Papierrolle mit den Löchern, sondern richtig eine Partiturseite Musik. Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht aus welcher Studie. Und da stand Conlon Nenkero Studio so und so. Und ich schaue diese Partiturseite an und ich sage, weil ich selbst eigentlich kein Interesse damals für mechanische Instrumente hatte. Mein Gott, das ist eine unglaubliche Musik. So kam das. Ich habe dann später gehört, dass es gibt wohl Leute, die ich eben kennen in Europa, so Walter Zimmermann, der Komponist, und Hans Otte, Komponist in Bremen. Und dass Otte sogar, das war alles 1980, Otte sogar ein Stück von ihm für die Bremer, wie heißen diese Zweijahresfestival, Musik Hannover, glaube ich, ein Stück aufgeführt wird. Und ich wollte das hören mit meinem Radio. Und es war so, und Bremen ist so nahe, aber es kam nicht rein. Es waren so viele atmosphärische Störungen. Ich habe das nicht richtig hören können. Ich habe so ein paar Fetzen gehört mit schnellen Passagen, aber hat mir gar keinen Eindruck gemacht. So, da habe ich das vergessen. Und im selben Jahr 1980 war ich in Paris. Und wenn ich in Paris bin, weil ich da, beim Fnac, in diesen großen, es gibt drei so große Geschäfte in Paris, für Platten und Bücher, und es gibt Platten, die mich damals schon so sehr interessierten, mit verschiedenen ethnischen Kulturen, die man nur in Fnac findet. Also wenn ich in Paris bin, schaue ich immer, das ist die von Radio France gemachte musikethnologische Serie, schaue ich immer nach. Also ich gehe dorthin, außerdem wollte ich etwas von Messiaen kaufen. Ich war dort mit Auto, ich fahre nicht Auto, aber immer, ich lebte zusammen mit Alou Temeciz, eine gute Malerin, und mit ihr fuhren wir zusammen. Und sie wollte, wenn ich ins Plattengeschäft gehe, sie wollte jiddische so volkstümliche Aufnahmen. Gut. Also ich ging in Fnac mit meinem Auftrag, ich brauche von Messiaen, ich weiß nicht mehr, welches Stück das war, ich glaube, das waren die Werdegard, die Klavierstücke. Und die jiddische, eine gute Platte mit jiddischer also Musik, Aufnahmen mit jiddischen Liedern. Und das habe ich alles gefunden. Und dann kommt die kleine Eitelkeit von Herrn Ligeti, die nicht sehr groß ist, aber doch da ist. Wenn ich schon in Fnac bin, da gibt es eine ganze Teil Musik Contemporain. Und nämlich Messiaen war nicht in der Musik. Messiaen war schon in der Klassiker, da zwischen Mozart und Mendelssohn irgendwo oder nach Mendelssohn. Und ich habe die Platte gefunden. Und wenn ich schon Musik kontemporan, da schaue ich immer nach, gibt es von mir doch Platten da? Ich habe festgestellt, es gab, also nicht nur Stockhausen, Boulez und Xenakis, ich war auch repräsentiert, war zufrieden. Und dann gehe ich ein bisschen rechts von, wenn es war nach Alphabet, plötzlich sehe ich zwei Platten Nenkero. Die habe ich ohne, also da fällt mir ein, ich habe das schon fast vergessen, ich habe aber diese interessante Partiturenseite und niemand kennt außer Hans Otter. Mit Otter habe ich mich damals nicht, also habe ich ihn nicht getroffen und ich war nicht in Bremen. Ich habe die zwei Platten gekauft. Und jetzt kommt sozusagen der vielleicht etwas humoristische Teil und der zweite Zufall, Paris und Hamburg, das ist eine schöne Entfernung, also in einem Tag kann man es mit dem Auto schlecht machen. Und ich habe mit der Alute, wo wir eben stehen geblieben waren, das war zufällig Solingen, in Solingen in so ein, irgendwo an der Autobahn in so ein Hotel übernachtet. Und da war eine Garage, wo man das Auto gelassen hat. Und das Auto wurde trotz Garage nachts geknackt. Ein unglaublich geschickter Dieb, der Zeit hatte, die Dinge im Auto schön zu sortieren. Also hat das Radio ausgebaut, er hat zwei Koffer, hat alles aufgemacht, er hat die schmutzige Wäsche und Schuhe drin gelassen, aber die gebügelte Wäsche war weg und es war weg die jiddische Volkslieder und Messiaen, aber nicht Nenkero. Das hat mich total frappiert, ein Räuber, der Messiaen immerhin kennt und Gott sei Dank Nenkero und Gott sei Dank hat er Zeit gehabt, sonst hätte, das war in eine Tüte, in eine Plastiktüte, die vier Platten, zwei Nenkero, jiddische Volkslieder, Messiaen. Und die Nenkero-Platten sind da geblieben. Also es ist unglaublich. Sonst hätte ich ihm und ein Jahr früher oder ein Jahr später gab es die Platten nicht. Das waren die alten Aufnahmen von Bob Schumacher, von wie heißt das, Arch
Arch Label, ja.
Arch Record 750, das ist Arch Street 750. Und die waren gerade die zwei Platten, es gibt drei Platten insgesamt, die dritte ist noch nicht erschienen damals, war noch nicht erschienen, war gerade in Flak. Und ich komme nach Hause und ich höre mir diese Musik an. Ich, wie sagt man, liebe mit dem ersten Blick. Und ich, also sowas habe ich an rhythmischer Komplexität, gleichzeitig, es geht nicht um Komplexität, von einer unglaublichen Frische und Schönheit, eine neue Musik, eine moderne Musik, die aber nichts zu tun hat mit der europäischen Avantgarde, auch sehr wenig zu tun hat mit der amerikanischen, also weder mit Ives noch mit Cage, keine dieser Richtungen, das total anderes ist, zu tun hat mit Jazz, mit Johann Sebastian Bach, mit Stravinsky vielleicht, und ich war verzaubert und enthusiastisch. Und für mich hat es auch unglaubliche Welten. Es ist auch so, wenn man an etwas Interesse hat, das bedeutet, dass man schon vorkonditioniert war. Ich war schon seit Jahren da und suchte ich eine Art von neue rhythmische Lösungen. Und plötzlich finde ich einen Komponist, der das gelöst hat. Aber nicht für lebende Ausführende. Es wäre auch kaum möglich, also die wenigsten Stücke sind von einem lebendigen Pianisten zu spielen. So, das war die erste Phase, das war 1980. Da habe ich irrsinnig viele Kopien gemacht gleich, Kassettenkopien und alle Leuten, die ich irgendwie kannte oder mochte, weggeschickt, hörte diese Musik an. Und jetzt komme ich zum der zweite Teil Ihrer Frage, wie habe ich Nenkero kennengelernt? Ich hatte keine Ahnung über seine Adresse, es war klar, er ist in Mexico City. Es war übrigens ein Text von John Tenney, Analysen seiner Stücke. Ich kannte aber John Tenney nicht, das heißt, ich habe ihn getroffen, aber das war ganz oberflächlich. Aber ich kannte sehr gut Charles Amerikanian. Und als ich Amerikanian kennengelernt habe, das war bevor ich in Mexiko war, in Kalifornien, kannte Amerikanian aber Nenkero auch nicht, sonst hätte er es mir gesagt. Weil ich habe durch Amerikanian bin ich zu Harry Partsch gekommen, der andere große Außenseiter, aber nicht zu Nenkero. Und da ich sehe, dass Amerikanian da auch einen kleinen Vorwort geschrieben hat, war Amerikanian sozusagen ein Bindemitglied und ich habe Amerikanian eine enthusiastische kleine Postkarte geschrieben. Da habe ich geschrieben, Es ist die größte Entdeckung seit Webern und vielleicht einer der wichtigsten Komponisten dieses Jahrhunderts. Dieser kleine Satz wurde dann sehr oft zitiert. Aber das war absolut, ich habe den Menschen nicht gekannt. Ich war absoluter spontaner Enthusiasmus aufgrund der Musik. Und da wollte ich unbedingt, dass Nenkerow hier aufgeführt wird. Und zunächst, da habe ich Herrn Hocker noch nicht gekannt und er hatte noch nicht seine rekonstruierte Player-Piano. Also zunächst war das nur auf Tonband möglich. Und dann durch Amir Kanian hatte ich zu Bob Shoemaker, den ich auch nicht kannte, und die damalige, Eva Scholtes, ist die damalige, also eine Managerin, die sich ein bisschen um den Nenkerow gekümmert hat, die ich persönlich aber nicht kannte. Also der einzige Mensch, den ich gut kannte und ein guter Freund war schon seit langem, war Charles Amir Kanian. Und da ich es überall erzähle, an allen Menschen, die Leute winken ab. Also der Ligeth hat wieder so ein Steckenpferd und ich werde mit meinen Vorschlägen selten ernst genommen. Aber ein Mensch hat plötzlich angebissen, das war Peter Vujica, der heute als Musikredakteur in Wien lebt. Er war damals der Leiter Nein, er war, glaube ich, der Leiter des Steirischen Herbstes, also diese Veranstaltung. Und die haben innerhalb des Steirischen Herbstes in Graz eine Abteilung für neue Musik, das heißt Musikprotokoll, wird vom Österreichischen Rundfunk, vom Studio Graz gemacht. Und Vujica sagte, wir laden doch Nenkerow ein und präsentieren wir ihm. Und ob ich bereit wäre, dann Nenkerow vorzustellen. Und sie sagte, ja, ich kann auch analysieren seine Stücke. Und dann hat er sich über Amir Kanian mit Nenkerow in Verbindung gesetzt, wurde eingeladen. Und daraufhin, auf diese Einladung nach Graz, waren andere Interessenten, also Boulez war interessiert in Paris, da war ich nicht dabei, aber er ist dann nach Paris gegangen. Aber ich bin dann Nenkerow ist nach Graz gekommen, so habe ich ihn kennengelernt mit seiner Frau und mit seinem Sohn. Und dann habe ich einen guten Freund, Herrn Krepatz, neben Innsbruck in Hall in Tirol. Der macht auch so, würde ich sagen, extravagante Konzerte. Sehr schöne Sachen eigentlich. Der wollte dann auch Nenkerow, hat ihn eingeladen und in Köln, das war Dr. Becker, der Leiter der Abteilung Neue Musik in Köln, daraufhin, dass Nenkerow sowieso kommt. Also es kam dann diese Tournee Graz, Hall in Tirol, Köln, Paris, wo ich außer Paris mit Nenkerow dann überall hingereist bin. So haben wir uns kennengelernt.
Könnten Sie das nochmal etwas genauer erzählen, was genau Sie daran so begeistert hat? Sie haben gesagt, eine bestimmte Fragestellung an die Organisation, Strukturierung von Rhythmen oder von Rhythmus.
Ja, mehr als Rhythmus, musikalische Form. Die Möglichkeit zum Beispiel, schauen Sie, es ist so, es gab doch einen ganz großen Komponist, das war Charles Ives, der zum ersten Mal Tempoverläufe, also Geschwindigkeiten, die total disparat ist, simultan ablaufen ließ. Es war eigentlich sein Vater, George. Ives, man kennt aus Ives Leben, dass er das mit seinem Vater erlebt hat. Sein Vater hat drei so Militärmusikkapellen gebeten von drei Ecken mit ihrer Musik, verschiedene Märsche aufmarschieren und sie trafen sich bei der Kirche dieser kleinen, ich weiß nicht, in Danbury war das, glaube ich. Und George Ives, der Vater, und Charles Ives, der Sohn, waren oben am Kirchturm und haben das gehört. Und das war eine unglaubliche. Ich selbst habe das, bevor ich noch Ives Musik gekannt habe, weil ich habe Ives Musik erst im Jahr, glaube ich, 64 oder 65, gab es die erste Schallplatte. Das war die Stokowski-Aufnahme der vierten Sinfonie. Bis dahin war Charles Ives nur ein Name. Es gab keine Aufnahmen. Aber ich habe zum ersten Mal Ähnliches und war total begeistert, ohne von Ives zu wissen. Er lebt im Jahr 58 in Venedig am Markusplatz. Es gibt da drei Kaffeehäuser, Floriani und ich weiß jetzt nicht, also zwei auf einer Seite und dritte auf der anderen Seite. Wenn man genau in Mitte des Platzes steht und in allen drei Kaffeehäusern verschiedene so Salonmusikkapellen spielen, gibt es eine unglaubliche Polyphonie und Polymetrik. Und das war mein erstes solches Erlebnis damit. Aber bei mir war schon Vorkonditionierung durch, zum Beispiel, als ich mein Metronomstück geschrieben habe, das geschrieben, also gut.
Entwickelt, ja.
Ja, also gut, das war Jahr 62, war schon aufgrund der Markuskirche. Aber schon früher zum Beispiel, wenn man mehrere Glocken von mehreren Kirchen, das muss jetzt bei mir eine Kindheitserinnerung sein, in der Stadt Klausenburg, wo ich meine ganze Jugend erlebt habe, gab es aus einem Zufall in der Gegend, wo wir gewohnt haben, mehrere Kirchen, vier, fünf Kirchen. Und manchmal um 12 Uhr, wenn es die Kirchen läuten, konnte man simultan, also das fällt mir jetzt ein, also ich war vorkonditioniert von dieser Musik. Nun ist aber Nenkeros Polyrhythmik und ich würde fast sagen Polytempik, das Wort gibt es nicht, also mehrere Geschwindigkeiten gleichzeitig. Das ist ganz anders als bei Ives. Bei Ives ist es chaotisch, es ist wunderbar, zum Beispiel die vierte Sinfonie oder Three Places in New England oder 4th of July, diese Stücke, wo er einfach aufprallen lässt, heterogene Schichten. Bei Nenkero ist es aber uhrwerkartig komponiert. Mit der Genauigkeit wie ein komplexer kontrapunktischer Werk von Bach. Und sowas habe ich nicht gehört. Dass er zum Beispiel verschiedene Geschwindigkeiten, die zueinander in also man kann doppelte Geschwindigkeit oder halbe Geschwindigkeit, was in Bachfugen vorkommt, Augmentation und Diminution. Das heißt, dieselbe Melodie doppelt so schnell oder halb so schnell abspielen zu lassen, zum Beispiel im ersten wohltemperierten Klavier. Auch in beiden C-Moll-Fugen gibt es solche Engführungsstellen mit Augmentation und Diminution. Es gibt auch sehr viel Musik mit 3 zu 2, zum Beispiel, und das kannte ich alles aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Aber dass man, egal welche Geschwindigkeiten, also zum Beispiel Metronom 150 zu Metronom 142, also so kleine Unterschiede, gleichzeitig ablaufen lässt, sowas hat Nenkero gemacht. Das kann man mit lebenden Aufführenden nicht machen. In Präzision. Man kann es wie Ives machen, chaotisch. Aber dadurch, dass er die Musik komponiert hat, das habe ich später erfahren, alles in normalen Noten notiert hat und dann angefangen hat, das in eine Rolle zu stanzen, und zwar mit dem Risiko, er kann erst das fertige Stück hören, konnte er für ein Instrument, was alles ausführen kann, in egal welcher Geschwindigkeit, beschränkt auf die Tonhöhen, die da eben sind, aber rhythmisch eigentlich alles, hat er das auf Papierrollen gestanzt und auf diese Weise produziert. Und das Ergebnis ist eine Musik von höchster Originalität. Jetzt ist so, Komplexität und Kompliziertheit an sich ist kein Wert. Es gibt ganz große Musik, die irrsinnig einfach ist. Es gibt Ländler von Schubert, es gibt kaum einfache, oder Menuette von Haydn, die sind so einfach. Ich würde nicht sagen, dass wegen der Komplexität ist das so wunderbar. Es ist wunderbar wegen der unglaublichen Invention und Originalität und einfach Schönheit, musikalische Kraft. Die Schönheit der Bachfugen oder der Chopin-Virtuose-Klaviermusik. Es ist eine virtuose Klaviermusik, aber nicht für menschliche Hände. Und die unglaubliche ästhetisches Niveau hat mich so fasziniert, die dann durch Komplexität erzeugt wird.
Dieses
Ist es zu lang? Bin ich zu
Ding runter.
langwierig? Und können
Nein,
Sie
nein, das kann
schneiden?
man ja dann auch
Gut.
schneiden. Da hier keine Umweltgeräusche da sind, wird das wohl kaum stören. Ja, die meisten der Kompositionen von Nenkero sind Kanons. Nicht alle, aber die meisten. Könnten Sie kurz erläutern, was eigentlich ein Kanon ist?
Ja, also das.
Und was das Besondere an den Nenkero'schen Kanons ist. Das haben Sie zwar jetzt schon verteilt
Angedeutet,
angedeutet,
ja.
aber noch einmal genauer vielleicht, soweit Sie es überblicken.
Also das Wort Kanon, ob das jetzt griechisch ist oder lateinisch, weiß ich nicht. Griechisch bedeutet Gesetz. Und es wurde für eine ganz bestimmte Technik im eigentlich schon im 12. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert, aber dann in der großen Güterzeit der mittelalterlichen Musik, die dann schon rhythmisch notiert, die sogenannte Mensuralnotation, wo der Rhythmus, früher waren nämlich die Tonhöhen notiert, aber nicht der Rhythmus. Der Rhythmus wurde nur angegeben durch Anweisungen, die sogenannte Modi, erste Modi, zweite, dann wusste man, welcher Rhythmus. Aber seit der großen Notationsneuerung von Philippe de Vitry, das war um 1310 herum, was ein bestimmtes Buch ist und Ars Nova heißt, da hat er entwickelt eine Methode, den Rhythmus und gleichzeitig das Metrum, also die Verteilung der Akzente oder die Einteilung, was viel später, was für uns heute die Takte sind. Dieser Begriff Takt gab es nicht. Es war also eine Notation da durch Philippe de Vitry, und die ganz große Musik des 14. Jahrhunderts, gegen Mitte, gegen 1330, 1350, das war vor allem Guillaume Machaut, wurde auf dieser Basis entwickelt. Dieser Konzeptkanon gab es schon früher als Überlieferung, nämlich dass man mit derselben Melodie eine Stimme einsetzt und eine nächste Stimme später einsetzt. Sie müssen, oder eine übernächste Stimme. Also es gab eine der ersten schon aus dem 12. Jahrhundert, das war dieser Sommerkanon, Summerkanon aus anonymer Überlieferung in England, dass man eine Melodie so mit sich selbst kombiniert in Verspätung, also in Verschiebung, in zeitlicher Verschiebung, dass es aber einen harmonischen Zusammenklang ergibt. Das ist eigentlich Grundlage der Kanontechnik. Das wurde dann auch zu ganz, ganz großer Kunst entwickelt von Machaut und von vielen anderen Komponisten, von Landino, von Saint-Lège, von Asprois, vielen anderen Leuten, zwischen den Jahren so 1330, 1400. Und es ist eine Überlieferung geblieben, ganz bis heute. Der Primkanon bedeutet, dass die zweite Stimme auf derselben Tonhöhe einsetzt und eine dritte Stimme auch auf derselben Tonhöhe einsetzt. Das war der ursprüngliche Konzeption. Aber dann später hat man daran gedacht, zum Beispiel den Quintabstand und dann verschiedene Abstände. Und die größte Kunst des Kanons wurde zum Beispiel von Dufay und von Ockeghem, von diesen beiden, also es gibt die von Ockeghem, die Missa pro Lationes, das sind Kanons in verschiedenen Geschwindigkeiten. Da sehe ich schon im Kern den Gedanken, den dann viel später Nencarò weiterentwickelt hat. Und die Kunst des Kanons, was also alle Musikliebhaber kennen, auf der höchste Komplexität und Blüte ist es bei Johann Sebastian Bach gekommen, der in vielen seiner Choralvorspiele und Choralvariationen, Choralbearbeitungen, Choralmelodien in Kanon verwendet. Und das ist dann geblieben, die Überlieferung ist geblieben. Ich denke jetzt zum Beispiel die Kanontechnik von Weber in einer Denkweise in der Dodekaphonie, also in der Zwölfton, in der Gleichberechtigung der zwölf Töne der Chromatik. Fast alle bedeutende Werke von Webern sind sehr komplexe Kanonstrukturen. Jetzt, was bei Nencarò ganz speziell ist, er kam auf die Idee, als Weiterentwicklung des Kanons im Sinne der Tradition des 14. Jahrhunderts, wenn man einen Kanon zum Beispiel auf derselben Tonhöhe in Proportion 3:2, also dass ein Kanon anderthalb Mal schneller ist, also eine Stimme anderthalb Mal schneller ist als die andere, warum kann man das nicht in ganz kleinen Abständen, zum Beispiel 8:7 oder 15:13 oder ähnliche? Das hat er bis ganz auch in, also wenn man das als Brüche ausrechnen will, dann ergibt es irrationale Brüche. Er hat unglaublich komplexe Kanons, und die Kanontechnik war eine willkommene Form, um die Einheit, die strukturelle Einheit der Form zu sichern. Das heißt, es gibt eine seiner Studien, er hat fast alle seine Stücke Studies genannt, also Studien, Etüden, Und da ist Study Number 37, die Studie 37. Das ist ein Kanon auf allen 12 Stufen der Chromatik. Sein Player-Piano ist temperiert gestimmt, so wie jeder heutige Flügel. Und auf den 12 Stufen der chromatischen, der temperierten Chromatik, es ist ein zwölfstimmiger Kanon in Quintabständen, wenn man also nach C auf G, nach G auf D und so weiter, dann allmählich kommt man auf alle 12 Stufen. Ein zwölfstimmiger Kanon, wobei jede Stimme eine andere Geschwindigkeit hat. Das ist so eine der komplexesten Stücke von ihm. Das wäre ein Beispiel. Dann hat er ganz andere Arten von Kanons auch entwickelt. Zum Beispiel die berühmte Studie 21 oder Kanon in X. X bedeutet hier nicht den Buchstabe X, sondern die Kreuzung. Es ist wie ein Kreuz. Das ist eigentlich ein zweistimmiger Kanon. Es ist eine Melodie, die hoch liegt in der Hohenregister. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich weiß nicht, welche jetzt langsam anfängt. Ich glaube, dass
die Hohe ist die Schnelle.
Die Hohe ist die Schnelle. Die fängt schnell an und allmählich wird sie immer langsamer und die ganz Tiefe fängt langsam an und wird immer schneller. Und sie überkreuzen sich in der Geschwindigkeit, genau in der Mitte des Stückes, indem sie dieselbe Geschwindigkeit, also es gibt einen Augenblick, wo sie simultan sind. Und das ist ein einfach, da muss der Rechnung, also es gibt sehr viel Konstruktion drin, Berechnung, auf welche Weise das sich stufenweise verlangsamt und verschnellert. Sowas konnte man auch für lebende Interpreten einfach. Der Einfall kam eigentlich mit seiner Benutzung des mechanischen Klaviers, dass sowas überhaupt möglich ist. Muss ich noch etwas Wichtiges, Technisches dazu sagen. Ursprünglich konnte er keine stufenlose Übergänge in der Geschwindigkeit Papierrollen stanzen, weil die ursprüngliche Lochapparate für das Stanzen der Rollen war nicht auf die Idee der kontinuierlichen Beschleunigung oder Verlangsamung eingerichtet, sondern man konnte das nur Treppen, also sagen wir in ein Notenwert und das Doppelte des Notenwertes und so weiter. Und da hatte er, als er draufgekommen ist, er will stufenlose Übergänge, hatte so ein Stanzapparat von der Fabrik, wo man das hergestellt hat, in den Vereinigten Staaten, umarbeiten zu lassen, damit er selbst manuell jede Zwischenstufe einstellen kann. Und auf diese Weise konnte er zum Beispiel so ein Werk wie dieses Canon X herstellen.
Der Canon X war noch das letzte Werk, das komponiert wurde mit der Maschine vor dem Umbau.
Also
es ist noch Stufen.
Ja, Sie wissen das. Ich dachte, Treppen.
Der nutzt ja diese Etappen sogar, um für jede Stufe der Verlangsamung und auch für jede Stufe der Häufigkeit von Noten innerhalb eines Taktes.
Ah,
das ist ja dann auch noch ein anderer Parameter.
Herr Daumel, dann wissen Sie das besser. Ich dachte, das war schon kontinuierlich.
Das war 22, nein. Ist die erste.
Ah ja, ja. Ding, vielen Dank, das wusste ich gar nicht.
Ja. es ist eigentlich eher eine interpretatorische Frage, oder vielleicht ist auch der Grund, warum diese Musik in meinen Ohren so faszinierend ist. Warum die Konzentrierung auf Geschwindigkeit? Ist Geschwindigkeit auf die Behandlung aller Phänomene, die mit Geschwindigkeit zusammenhängen in der Musik. Ist Geschwindigkeit ein wichtiger oder der wichtigste Faktor geworden unserer gegenwärtigen Zivilisation? Die Gleichzeitigkeit verschiedener Geschwindigkeiten, also vom Fußgänger über den Fahrradfahrer, über das Automobil bis zum Flugzeug, das wäre eine Wahrnehmung, also eine Übertragung praktisch von alltäglichen Phänomenen
in die Musik.
Ästhetik hinein. Ist es das, was das so wichtig gemacht hat in ihren Ohren oder auch für ihr Empfinden? Andererseits kann man sagen, Guillaume de Machaut wird diese Wahrnehmung noch nicht gemacht haben, Flugzeug und Automobil. Die verschiedenen Geschwindigkeiten werden ihn nicht so interessiert haben oder nicht im Alltagsleben nicht so begegnet sein wie uns heutigen.
Ja. Ja.
Ich glaube, bei Machaut waren es eher kosmologische Überlegungen.
Das glaube ich nicht. Das Sie vermuten das. Also schriftliche Belege dafür
Gibt es nicht, ja
gibt
klar.
es dafür nicht. Es war etwas ganz anderes. Also erstens, dass es verschiedene Geschwindigkeiten gleichzeitig gibt, gab es seit den Menschen schneller und langsamer laufen können. Also die Erfahrung war es. Selbstverständlich in der maschinellen Welt seit dem 19. Jahrhundert und dann ganz besonders in unserer Welt mit den enormen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen also langsamem Spaziergang und eine Raumfähre. Also die große Geschwindigkeiten gab es schon seitdem es Gewehre gibt und man Kugel abschießt, schon Erfahrung mit Geschwindigkeit. Aber es ist sicher so, dass im 14. Jahrhundert war nicht diese Erfahrung der technisierten Welt und für uns heute im 20. Jahrhundert, besonders in der zweiten Hälfte, Geschwindigkeit. Seitdem ich spreche von solche alltäglichen Erlebnissen, sagen wir, der Menschen, die in der hochtechnisierten Kulturen, das ist jetzt kein Werturteil für die Technik, weder für die Technik noch weder die Technik. Wir leben in Westeuropa, in Nordamerika, in Japan, also in den hochtechnisierten Kulturen, in einer Maschinenwelt, wo wir sehr viel schnelle Verkehrsmittel benutzen, schnelle Züge und Flugzeuge. Man hat viel Erfahrung mit verschiedenen Arten von Bewegungen, die gleitende Bewegung im Flugzeug. Übrigens, die Erfahrung war bei der Schifffahrt schon immer da, diese gleitende Bewegung. Aber große Geschwindigkeiten, zum Beispiel Beschleunigung in einem schnellen Sportwagen, das ist etwas, was nur im 20. Jahrhundert möglich war. Überhaupt die Beschleunigung als solche zu erleben, das war in der Zeit der Fußgänger, der Schiff. Ich frage mich, ob bei den Postkutschen dieses Erlebnis auch. Also Mozart hätte das, weil er so viel als Kind mit Postkutschen fahren musste. Und wer in einer Kutsche wie ich als Kind auch noch gefahren bin, weiß genau, dass man Geschwindigkeitsrausch auch mit Pferde erleben kann. Oder die reitende. Ich würde das nicht unbedingt nur, also ich müsste es von Völkern, die Reiterarmeen besaßen, wie die Hunnen oder die alten Ungarn oder dann die Mongolen, auch diese Art von Geschwindigkeitsrausch existieren. Geschwindigkeit ist ein Teil unserer Erfahrung. Für viele Leute ist das eine lustvolle Erfahrung. Denk an die schnelle Motorradfahrer oder Augenblicke im Flugzeug, wo das Flugzeug beschleunigt und abhebt. Wenn es schon in der Luft ist, haben wir nicht mehr diesen Rausch, aber die Beschleunigung. Und das spielt, glaube ich, physiologisch und für unsere Fantasie eine große Rolle. Da sehe ich dann die Spuren in der Musik. Zurückkommen zu Machaut, was Sie Wesentliches erwähnt haben, bei Kanons in Proportion 3 zu 2 gab es bei Machaut. An sich war es eine Seltenheit. Der große Komponist, der das ganz hoch entwickelt hat, war Ciconia, Johannes Ciconia, in dem berühmten Kanon Rey au Soleil. Da gibt es eine sehr, sehr komplexe Dreigeschwindigkeits-, also 2 zu, eigentlich 4 zu 3 zu 2, wo 4 zu 2 die Verdoppelung ist, aber dazwischen ist diese anderthalb, also 3, also anderthalbfache Geschwindigkeit. Und wenn man das hört, ist es schon fast eine Nenkero-Struktur. Ob Nenkero das gekannt hat, ich weiß es nicht. Ich würde es fast bezweifeln. Er hat seine Konzeption, glaube ich, und das sagt er auch, von der Erfahrung der Kanons bei Bach. Bei Bach gibt es auch 3 zu 2 Kanons in einigen den größeren Courage-Vorspiel, ich kann jetzt die Titel nicht genau zitieren, wo er eigentlich die Relation Quinte zu Tonika auch als Relation 3 zu 2 im Tempo verwirklicht. Und die Idee war naheliegend, dass er mit dem mechanischen Klavier sowas erzeugen kann. Bei Nenkero, soweit ich ihn jetzt sehr gut kenne und viel mit ihm gesprochen habe und auch viel gelesen hat darüber, was er getan hat, weiß ich, dass er sehr komplexe Rhythmen, sehr komplexe Musik geschrieben hat für lebende Komponisten, damals noch in den 40er Jahre und Anfang der 40er Jahre und nie eine richtige Aufführung bekommen hat, weil es war zu kompliziert und die Musiker erschienen nicht. Und da war seine Art zu reagieren, und dann verzichtet er auf die lebenden Komponisten. Aber es ist ganz bestimmt, dass dieses Milieu, Player-Piano, mechanisches Klavier, ihm überhaupt die Möglichkeit der verschiedenen Geschwindigkeitsabläufe gleichzeitig
aus dem Erlebnis, würde ich sagen, seiner Plattensammlung, die er hat bei sich zu Hause, würde ich auch sagen, ein großer Einfluss war sowohl die fernöstliche Musik, so zum Beispiel Gamelan-Musik, und zum anderen sehr viel afrikanische Musik.
Ja, ja.
Denn ich kann mich erinnern einmal, das war ein Forscher, den ich getroffen habe im Institut in Seewiesen, da bei Starnberg, in der Nähe von München, der hat Tänze untersucht von afrikanischen Völkern, und zwar Kindertänze, die gar nicht so sehr kulturell überformt waren, sondern eher spontan, also innerhalb der afrikanischen Kultur sogar noch spontaner. Und hat da festgestellt, dass wenn diese Kinder tanzen, dann fangen sie, was weiß ich, gemeinsam an mit einem Rhythmus. Irgendjemand klatscht dazu in die Hände oder sie klatschen alle in die Hände. Und eine Gruppe, also zuerst nur eine, dann zwei, löst sich davon ab. Die andere bleibt bei dem Alten, der entwickelt sich auch eventuell noch weiter, der ursprüngliche, sodass das durch sich selbst heraus zu einer Art Polyphonie kommt. Aber jedes Kind bleibt in der Ergonomie seiner Körperbewegung. Irgendwann zieht entweder die eine Gruppe nach oder auch nicht, und die andere Gruppe verlangsamt sich wieder oder beschleunigt, um wieder auf den gemeinsamen Rhythmus zu kommen.
Wissen Sie, welches Volk das war?
Ich weiß nicht, welches Volk das war. Ich müsste diesen
ich kenne die Aufnahme
Forscher
nicht. Ja.
Ich müsste, das war ein Film, der zugrunde
gelegt
war. Ich glaube, das war eines dieser Filme, die Eibelsfeld, was eine etwas heikle Geschichte ist, mit dieser Kamera gedreht hat, die um die Ecke filmt.
Mhm.
Müsste ich mal nachschauen oder nochmal herumtelefonieren, was das für ein Volk war oder wo das war. Ich denke mir, dass solche rhythmischen Bewegungen, improvisierten Bewegungen, Nancarrow auch bekannt
durch Platten.
Durch halt ethnologische Aufnahmen, und dass das eher eine Rolle gespielt hat, eben über den Umweg seiner Jazz-Erfahrung. Er war ursprünglicher Trompeter in Jazzgruppen, als das Studium von Machaut.
Ich glaube eher, ich habe nie von ihm mit ihm gesprochen, über sein Verhältnis zur Musik des 14. Jahrhunderts, also Machaut und dann Saint-Lerge, der komplexeste war, rhythmisch, und dann Ciccone vor allem. Ob er das überhaupt für ihn präsent war, habe ich mit ihm nicht gesprochen. Ich weiß aber von seinen, ich war bei ihm nie in Mexiko zu Hause, weil ich nur einmal in Mexiko war, was ich erwähnt habe, wo niemand ihn erwähnt hat und ich keine Ahnung hatte, dass ich in derselben Stadt bin. Ich weiß nur davon, dass er eine große Plattensammlung von ganz verschiedenen ethnischen Kulturen. Ich habe mit ihm eher über die südostasiatische Einflüsse, also über Gamelan, das weiß ich, also es ist eine gemeinsame Liebe, aber nicht nur für Nancarrow und von mir, sondern so von vielen Musikern. In der Gamelan-Musik gibt es das nicht. Es ist doch eine sehr, sehr strenge, festgelegte rhythmische Struktur mit sehr großen Perioden, mit irrsinnig langen Perioden und mit plötzlichen Beschleunigungen, aber dann beschleunigen sie alle gleichzeitig. Also Polymetrik in dem Sinne in der Gamelan-Musik gibt es nicht. Was mich selbst betrifft als Komponist, unabhängig von Nancarrow, bin ich seit vielen Jahren sehr, sehr tief beeinflusst von verschiedenen afrikanischen Kulturen und bin einer der wenigen Komponisten, die das gibt viele Komponisten, also zum Beispiel Steve Reich ging nach Ghana, um dort Trommel zu studieren, und ist einer der möglichen Kulturen. Aber was meine Beziehung betrifft, da spielt eine große Rolle die Kenntnis von polyrhythmischen, polyphonen Musik, sehr vielstimmige Orchestermusik aus der Zentralafrikanischen Republik, dann ganz besonders die sehr komplexen Xylophonstücke in südlichen Uganda, in dem gewesenen Königreich Buganda, das Forschungsgebiet von Gerhard Kubik, das ist die Amadinda- und Akadinda-Musik. Das ist aber Polyrhythmik, aber nicht Polytempik. Das heißt, ich habe keine Erfahrung, was Sie erzählt haben über die Kinder, die Beschleunigung oder Verlangsamung. Solche Erfahrungen habe ich selbst nicht. Ich nehme an, das waren Pygmäer. Also es gibt bei den polyphonen jodelnden Pygmäer sehr oft eine Vielschichtigkeit. Nach meinem Wissen ist es aber starr. Das heißt, die Perioden sind starr. Die große Pulsation, also was man dazu klatschen kann, es nicht tut, aber kann, ist immer gleichmäßig. Und das gibt dann diese Art von irrsinnig rasche Pulsation. Über 10 in der Sekunde, also bis Metronomzahl 600 und darüber, die absolut gleichmäßig bleibt. Und die unglaubliche rhythmische Vielfalt, also eben Polyrhythmik, von vielen Afrikanern, nicht von allen, aber vielen afrikanischen Kulturen südlich der Sahara, basiert aber auf einer ganz streng durchgehaltenen, irrsinnigen, schnellen Grundpuls und erlaubt solche Geschwindigkeitsverschiebungen nicht. Die Illusion von mehreren Geschwindigkeiten ist wohlgegeben in vielen afrikanischen Kulturen, also besonders in den schnellen Xylophon. Es gibt dann die ganz große Mbira oder Sansa, also die Lamellophon, hier am Tisch sehen Sie ein Instrument aus Simbabwe liegend, wo man mit den zwei Händen scheinbar in zwei Geschwindigkeiten spielt. Ich kann es nicht gut spielen, ich spiele es nicht vor. Und damit kann man erzeugen die Illusion von mehreren Geschwindigkeiten. Es ist aber keine verschiedene Geschwindigkeit. Es ist eine sehr schnelle Grundpulsation. Das würde mich sehr interessieren. Polytempik in afrikanischer Musik, die ich nie angetroffen habe. Also wenn Sie mir diesen...
Ja, es ist auch keine Musik, sondern es ist eine Art von Spiel, Kinderspiel.
Ja, nur
Ja, aber mit
Kinderspiel ist
musikalischer
in
Intention,
der afrikanischen Kultur, also besonders der bantusprachigen Kultur, ist Sprache und Musik und Motorik, also Bewegung, dasselbe. Sie haben gar keinen Begriff von Musik. Es ist Sprache und Bewegung. Und die ganze Kultur besteht aus, also auch die wie sagt man, die Speicherung ist nicht von Tonhöhen, sondern von motorischen Abläufen. Wie weit Nkoro davon beeinflusst war, weiß ich nicht. Seine mehrschichtige Tempi ist meine Hypothese, man musste ihn fragen, ist eine Kombination von Erfahrung mit Bach kombiniert mit Jazz, mit seiner Jazz-Erfahrung. Und Jazz basiert rhythmisch selbstverständlich auf die afrikanische Denkweise, auch wenn es dann ein synkretisches, also ein Mischerzeugnis mit der europäischen Überlieferung, mit der schottisch-irischen Volksmusik ist. Da gibt es schon die Möglichkeiten angedeutet, oder in der ganzen lateinamerikanischen Musik, die auch also aus Afrika stammt. Aber die Polytempik, die Geschwindigkeitsverschiebung bei Nkoro ist etwas doch grundsätzlich anderes als im Jazz. Das würde ich sagen, das war die technische Möglichkeit, die seine Fantasie sozusagen zugelassen hat, das zu entwickeln. Ich würde das als eine genuine Erfindung von ihm betrachten.
Eine Frage, gibt es ein Stück von Ihnen, von dem Sie sagen können oder sagen würden, es ist von den Caro beeinflusst?
Ich würde viel weiter gehen und sagen, ich habe ein bestimmtes Stück und Nenkero hat ein bestimmtes Stück. Das ist eine Studie 20. Und ich muss das vorher erzählen. Als ich von Nenkero noch gar keine Ahnung hatte, weil mich eigentlich verschiedene Geschwindigkeiten und Polyrhythmik schon seit immer interessiert hatten. Mein erstes Stück in dieser Richtung war mein Stück für 100 Metronome. Das ist auch, man sieht auch sehr oft gibt es scheinbare Einflüsse gegenseitig, die gar keine Einflüsse sind, sondern wo verschiedene Menschen etwas Ähnliches entwickeln, total unabhängig voneinander. Zum Beispiel, ich habe mein Stück für 100 Metronome, was eine der ersten Beispiele von dem, was man später Minimal Music bezeichnen kann, ins Jahr 62 gemacht, also komponiert. Wurde mit Schreibmaschine komponiert. Das ist eine Anleitung, wie man es ausführt. Und die Aufführung war im Jahr 63. Und ich hatte gar keine Ahnung davon, dass in San Francisco Terry Riley ähnliche Dinge macht und sein Stück in C, in C, was ich dann viel später im Jahr 72 kennengelernt habe, war für mich auch eine Offenbarung. Da macht jemand etwas sehr Ähnliches wie ich, aber wir wissen voneinander nicht. Aber die Erfindung der Minimal Music ist Terry Riley vor allem und Lamont Young, die zwei. Steve Reich hat es dann weiterentwickelt. Gut, jetzt kommt zu dieser frappant. Negro hatte einen großen Einfluss auf mich, seitdem ich seine Musik kenne. Aber die Sache ist komplexer und anders. Im Jahr 76 habe ich meine Stücke für zwei Klaviere geschrieben und das erste Stück Monument. Es ist in Proportion 3:2, also die zwei Pianisten stehen in diesen von mir aus der 14. Jahrhundert Musik bekannte, damals schon bekannte 3:2 Proportion. Aber dadurch, dass jeder mit den zwei Händen, es ist eigentlich sehr viel komplexer, es ist eine zwölfschichtige, aber jeder hat sechs Arten von, nicht von Geschwindigkeit, aber von rhythmischer, metrischer Artikulation. Und die zwei Klaviere zusammen zwölf, also es ist ein zwölfschichtiges, nicht zwölfstimmiges, zwölfschichtiges Stück mit verschiedenen Geschwindigkeitsabläufen. Und ich komponiere dieses Stück im Jahr 76 und es basierte schon auf Einflüsse von Erfahrung mit verschiedenen Geschwindigkeiten, mit Stroboskopscheiben, die sich drehen und sich schnell drehen, aber die Lichtstreifen, die sich nur langsam verlagern und also ähnliche Ideen, also aus der technischen Welt. Viele Uhren, die gleichzeitig ticken, die mich dann zum Metronomstück geführt haben. Es war eigentlich eine Entwicklung bei mir und da ist als Resultat, und vorher war zum Beispiel mein Cembalo-Stück Continuum auch eine Art von Illusions- Rhythmik. Der Einfluss von Maurice. Ich Continuum geschrieben. Ich bei dem Cembalo-Stück Continuum, was ein fast Nenkerosches Stück ist, ohne Nenkero gekannt zu haben, 68, hatte ich auch Escher nicht gekannt. Nachträglich sage ich, Continuum ist ein Stück im Sinne von Moritz Escher mit Illusion, zum Beispiel die konvex-konkave Bilder bei Moritz Escher oder falsche Dreidimensionalität, wo das Wasser immer nach unten fließt und doch oben wieder, oder die Soldaten nach unten marschieren und gleichzeitig nach oben marschieren, die unendlichen Treppen. Als ich dann Moritz Escher, das war im Jahr 72, habe ich zum ersten Mal eine Ausstellung von ihm gesehen in San Francisco, war ich total frappiert und habe gesagt, ähnliche Dinge mache ich doch, unter Einfluss von Moritz Escher, aber ohne ihn zu wissen. So war es mit Nenkero. Ich habe im Jahr 76, ich hatte den Namen Nenkero absolut nicht gekannt, dieses Stück Monument für zwei Klaviere geschrieben. Und als ich im Jahre 80 die erwähnten zwei Platten gekauft habe in Fnac und sie wurden nicht gestohlen und als ich angekommen bin in Hamburg, sofort das angehört, da ist eine Studie 20 dabei. Ich war wie, es war etwas, also ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Ich höre ein Stück von Nenkero, das ich nicht wissen konnte über mein Stück und ich glaube, seine Studie 20 ist viel älter als mein. Also wenn man Prioritätsfragen streitet, was lächerlich ist, dann hat er die Priorität, nur ich habe das Stück nicht gekannt. Seine Studie 20 ist so wahnsinnig ähnlich zu meinem Stück Monument. Ist fast dasselbe Stück, mit ganz bestimmter auch die Art von Diatonik, wie sich allmählich Schichten, mehrere Schichten aufbauen und sich gegenseitig verschieben, war ich zutiefst frappiert. Viel später, als ich Nenkero getroffen habe, habe ich ihm Monument vorgespielt und er war auch total frappiert davon. Gut, wir haben unabhängig voneinander auf ähnliche Ideen der Polyrhythmik etwas sehr Ähnliches entwickelt. Auf diese, deswegen war auch mein brennendes Interesse in Nenkero, außer der totalen Bewunderung für ihn. Er hat eine Komplexität erreicht, zum Beispiel in seinen Stücken für zwei mechanische Klaviere, wie 40, also es gibt 40 A und 40 B und für zwei Klaviere und dann 41. Wo man separat die Stücke spielen kann, 41 A und B und dann zusammen, das ist 41 C, und die zwei Klaviere nicht genau koordiniert werden können, ergeben eine unglaubliche, ist glaube ich die bisher komplexeste mehrstimmige Musik, die überhaupt in der ganzen musikalischen Tradition, egal welche Kultur ich nehme, die überhaupt auf diese Weise die komplexeste Musik, die bisher existiert. Ich komme jetzt aber auf den Einfluss von Nenkero, als ich Nenkeros Stücke, wie gesagt, im Monument oder im Continuum, die fast Nenkerosche Stücke sind, gab es keinen Einfluss, weil ich das einfach nicht kannte. Und seit Sommer 80 kenne ich seine Musik. Und dann kam eine sehr intensive Beschäftigung bei mir mit Nenkero, wo ich auch angeschaut habe, die Partituren später, als ich das durch Peter Garland, der die zuerst einmal publiziert hat, dann im Laufe der 80er Jahre, das bekommen habe. Und dann der persönliche Kontakt mit Nenkero und sehr viel verdanke ich der sehr, sehr sachlichen, ausführlichen und total professionellen Analysen von James Tenney, von James Tenney, die als Vorwort zu den Platten auch erschienen sind. Und inzwischen haben wir doch sein fast Gesamtwerk auf Vergo-CDs, was ich habe überzeugt. Entschuldige, wenn ich jetzt ich habe überzeugt, Peter Hanser Stecker, den Direktor des Schott-Verlages, vom Vergo, tu doch Nenkero. Und das ist geschehen und das ist eine große Freude für mich. Gut.
Ein bisschen hätten Sie auch noch investieren können in die Aufnahmequalität. Das wäre besser gegangen. Da bin ich mir sicher.
Ja, oh, ich also bin gerade
bei zufrieden. Gerade bei den Doppelstücken, also für zwei Klavieren, rauscht das eine im Mono seltsamerweise ganz hinten im Kanal davon. Das ist ganz seltsam.
Herr Aumüller, Sie sind strenger als ich. Ich bin damit ganz zufrieden.
Ja.
Also, für mich ist die Musik
so ist es so auf alle Fälle besser, als wenn sie gar nicht erschienen
wäre. Sie existieren heute und alle Leute haben es Möglichkeit und die Noten existieren und man hat die Möglichkeit, diese Musik zu studieren. Aber ich komme jetzt auf die unmittelbare Einwirkung von Nenkero, als mein letzter Satz auf mich. Diese Musik war in mir da schon. Ich habe doch das komponiert im Metronomstück, im Continuum, in meinen Stücken für zwei Klaviere und an vielen anderen Stellen in der Pizzicato-Polyrhythmik meines zweiten Streichquartetts im Jahr 68 und dann im Kammerkonzert im dritten Satz. Das alles, da ist ein Common Denominator, etwas Gemeinsames, das ist die Liebe zu Bach, die Liebe zu Jazz, meine große Liebe zu Jazz. Bei mir kam dann auch anders noch als Nenkero der Einfluss der afrikanischen Musik, von verschiedenen afrikanischen Kulturen im Laufe der 80er Jahre. Aber was gemeinsam ist, die unglaubliche Liebe zu javanischen Gamelan und balinesischen Gong-Musik, die ich seit langem kannte und Nenkero auch. Ich weiß auch, dass Nenkero, was ich nicht gemacht habe, eine komplexe, große mechanische Schlagzeuge hat doch lange gearbeitet an diesen durch Lochstreifen gesteuerten Schlagzeugorchester und dann war das aus technischen Gründen doch nicht ganz realisiert worden. Gut, der unmittelbar, als ich die Nenkero-Studien, die zwei Platten erstmal von Bob Shoemaker von Arch Records gehört habe, sage ich, ich mache jetzt das mit der lebenden Pianistin. Das war der, wie sagt man, Anstoß zu meinen Klavieretüden. Die ersten drei Etüden habe ich Anfang des Jahres 85, also schon unter Kenntnis von Nenkero, geschrieben als Hommage für Boulez 60. Geburtstag. Und vor allem die erste Etüde, Desorder, also Unordnung, ist eine irrsinnig komplexe polyrhythmische Musik, wo ich würde so sagen, ohne Kenntnis, es ist nicht Nenkero, es ist was anderes, ohne mein Kenntnis der nenkeroschen Musik hätte ich es nicht so komponieren können, wie ich es komponiert habe. Auch wenn die Grundlage ganz anderswo liegt, das ist die Kenntnis der afrikanischen Denkweise in wahnsinnig schnellen, diese Valeur minimal, diese schnelle Grundpulsation. Und ich habe das so entwickelt, beim Komponieren auf dem Klavier mit meinen 10 Fingern immer die Tasten drücken, dass das sozusagen wie eine Chopin-Etüde aus dem Klavier herauf vorwächst. Und es ist von einem lebenden, wie das gezeigt wurde, von lebenden Pianisten ohne weiteres spielbar, wie das Benfield oder Emar oder Pöntinen und andere spielen. Und eine meiner Etüden, die vielleicht am nahesten zu Nenkero sind, ist die 9. Etüde, Vertige, also Schwindel. Schwindel jetzt nicht im moralischen Sinne, sondern im physiologischen Sinne, wo ich zwei Phänomene, die Nenkerosche Hochgeschwindigkeitstechnik, das ist vor allem die Studie 21, diese Canon X, kombiniert mit, wo ich nicht die Geschwindigkeit, weil die Geschwindigkeit bei Nenkaro 134 oder 135 pro Sekunde ist von der menschlichen Hand nicht erreichbar. Aber die Geschwindigkeit 12 bis 13 bis 14 pro Sekunde wohl erreichbar. Kombiniert mit einer anderen, mit einer akustischen Idee, das ist die Shepard-Tonleiter, die ewig nach unten oder ewig nach oben sich verschiebende Art von kontinuierliche, treppenartige, skalenartige oder glissandoartige. Das hat dann mein sehr guter Freund Rissé mit Computer als elektronische Musik auch realisiert, noch Anfang der 70er Jahre. Die Idee, die akustische Idee kommt von dem Akustiker Shepard. Und ich habe das aber für einen lebenden Pianisten realisiert. Und Sie sehen, da kommt so vieles zusammen. Der Einfluss von Nenkaro, meine eigene Entwicklung mit der Metronomstückung Continuum, mit illusionistische rhythmisch-melodische Strukturen. Shepard, Rissé, Nenkaro, afrikanische Musik, 14. Jahrhundert. Kommt irgendwas zusammen in der Konzeption meiner Klavieretüden, plus die Virtuosität von Chopin und Liszt. Und so müssen Sie das auffassen. Aber ich bekenne mich dazu, Nenkaro hatte auf meine Klavieretüden, mein Klavierkonzert, einen klaren, eindeutigen Einfluss ausgeübt. Und ich bin in tiefster Verehrung und Bewunderung für diesen großen Komponisten.
Ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke und ich verschwinde.
Aber Sie waren großartig. Sie waren gar nicht eingeladen.